So, Magnetkernspeicher. Also ziemlich jedem quasi Buch, dem ich bisher war, war immer das große Faszinosum Magnetkernspeicher. Was ist das? Funktioniert das? Kann man das essen? Insbesondere wenn irgendwie Rechner mit Magnetkernspeicher anwesend waren, der Rechner war vollkommen unwichtig, der Magnetkernspeicher war interessant. Irgendwann habe ich mir halt auch mal die Frage gestellt, wie funktioniert eigentlich ein Magnetkernspeicher? Und da ich eigentlich gelernter E-Techniker bin und daher den Herrn Maxwell gleich kenne, habe ich halt einfach mal ein bisschen gegoogelt. Es gibt so ein paar wirklich gute Webseiten, die beschreiben, wie Magnetkernspeicher funktioniert, zumindest das Funktionsprinzip. Da dachte ich mir, passt doch perfekt, machen wir mal einen schönen Vortrag fürs VCP raus. Und das ist das, was jetzt gleich kommt. Der Vortrag hat im Wesentlichen drei Teile. Im ersten Teil will ich halt mal so ein paar Sachen auflisten von Speichertechnologien, die man davor hatte. Einfach mal einen Begriff davon zu machen, was für ein immenses Problem damals es war, Hauptspeicher zu bauen. Überhaupt eine Technologie zu haben, mit der man einen vernünftig funktionierenden, schnellen Hauptspeicher machen kann. Einfach mal das für das Problemverständnis zu wecken, das man damals hatte, das der Kernspeicher gelöst hat. Im zweiten Teil gehe ich dann auf die physikalischen Grundlagen ein, also wie ist Magnetismus, was ist Elektrizität, wie sind die Zusammenhänge. Und im dritten Teil geht es dann die Übertragung aus der Theorie in die Praxis, wie brauche ich aus diesen physikalischen Prinzipien einen funktionierenden Kernspeicher. Es gibt noch einen kurzen vierten Teil mit dem Nachwort und dem Abgesang, der dann in den 70er Jahren kommt. Vorwort, ganz genau, habe ich eigentlich schon gesagt, ich wollte einfach mal selbst wissen, wie das funktioniert und habe dann einfach mal ein bisschen recherchiert, um einfach mal zu wissen, wie das dann hat. Wie das damals abgebaut wurde. Ja, wie hat es angefangen? Mechanischen Rechenmaschinen natürlich. Der Herr Babbage oder der Herr Zuse, hier ist ein Oder-Gatter, wie es Herr Zuse gebaut hat, das waren alles mechanische Teile, die man halt irgendwas hin und her schickt, kann man auch ein Bit speichern. Problem ist klar, das Ganze ist langsam, weil mechanisch und in der Masse der vielen, vielen Teile, die man braucht, mit den Fertigungstoleranzen, einfach nicht zu beherrschen. Es funktioniert nur schlecht. Also ich glaube, das Rechenwerk der Zuse Z1 hat außer Zuse selbst nie jemand anders in Bewegung setzen können, sodass es funktioniert hat. Dann hat Zuse das selbst erkannt, dass das nicht funktioniert. Was hat er gebaut? Postrelais. Die Postrelais haben sehr gut funktioniert, siehe Zuse Z3. Das war eine brauchbare, zuverlässige, funktionierende Technik, war auch von der Zugriffszeit her relativ schnell oder schnell genug, man hat globalfähige Adressierung. Problem, man hat pro Bit Speicherkapazität ein Relais gebraucht. Das hat sehr viel Strom gefressen, hat sehr viel Platz gebraucht, war sehr teuer. War nicht praktikabel, um größere Mengen an Hauptspeicher zu bauen. Der ABC, der Atanasoff-Berry Computer, wurde Computer genannt, war im Prinzip aber nur eine programmierte Rechenmaschine. Fest programmiert auf das Lösen von linearen Gleichungssystemen. Auch hier war das Problem, wie speichere ich die Koordinaten, die Koeffizienten, die Variablen dieses Gleichungssystems. Die Herrn Atanasoff und Berry kamen auf die Idee, hier hinten sieht man es, eine Trommel zu bauen. Für jedes Bit Speicherkapazität kam in diese Trommel ein Kondensator hinein. Und ein Anschluss des Kondensators wurde hier auf so eine auf jeweils einen Kontaktpin rausgeführt und die Trommel hat sich gedreht. Einmal in der Sekunde. Und man musste halt einfach so lange warten, bis sich das richtige Bit an den Kontaktketten vorbei gedreht hat, um das Bit auslesen zu können oder wieder reinschreiben zu können. Man hatte also durch die Trommeldrehung immer eine halbe Sekunde im Schnitt Latenz. Außerdem das Ganze war aufwendig, mechanisch auch sehr teuer zu fertigen wegen der vielen Kondensatoren. Also auch in der Speicherdichte und der Latenzzeit her nicht wirklich handhabbar. Was halt bemerkbar war am ABC, es war der erste elektronische Rechner. Man sieht hier unten die Röhren. Was man sehr oft hatte bis in die 60er Jahre hinein, war Trommelspeicher. Ähnliches Prinzip, man hat eine Trommel und auf dieser Trommel sind Spuren. Viele, viele, viele Spuren. man sieht hier das Ding aufgeklappt, man sieht diese Punkte, das sind alles Schreibleseköpfe. Jede Spur hatte ihren eigenen feststehenden Schreiblesekopf. Adressierung war halt ganz einfach. Die höheren Adressbits haben den Kopf ausgewählt, den konnte man einfach elektronisch umschalten. Aber dann hatte man wieder das Problem, die unteren Adressbits haben den Sektor auf der Trommel adressiert. Das heißt, man musste immer im Schnitt eine halbe Trommelumdrehung warten, bis das richtige Wort am Schreiblesekopf vorbeigetrommelt wird. Weil das Ding eine relativ hohe Speicherdichte hat, für vertretbare Kosten fand man das in halt vor allem kleinen Rechnern, Z22, Z63, LGP 30. Problem war halt die immense Latenzzeit, die man mit sehr geschickter Programmierung, wenn man die Maschine genau kannte, aber durchaus minimieren konnte. Wer Details dazu wissen will, lese The Story of Mel, The Real Programmer. Das ist eine Geschichte, die genau dieses Problem sehr, sehr schön beschreibt. Wie der Trommelspeicher funktioniert. Sehr amüsierend. Sollte man mal kurz googeln, findet man sehr schnell. Man muss sich dazu sagen, diese Trommel war der Hauptspeicher. Ja? Teilweise die Register des Prozessors waren auf so einer Trommel untergebracht. Ja, es gab bei der Z22, Z23 waren die Register immerhin schon Kernspeicher, die hatten Kernspeicher-Cache, sagen wir mal. Weil der Hauptspeicher war die Trommel. Wer hat in den 40er Jahren Ahnung gehabt von Elektronik, Impulstechnik, Hochfrequenztechnik? Wer konnte solche elektronischen Rechner bauen? Ja, das waren nach dem Krieg Radartechniker. Die Radartechniker haben genommen, was sie kannten, das waren solche Quecksilberverzögerungsleitungen, akustische Verzögerungsleitungen, die man in der Radartechnik benutzt hat, um konstante Echos zu unterdrücken. Das heißt, man hatte ein Rohr, Quecksilber drin, vorne einen Lautsprecher, man hat mit Pings die Bits reingegeben sind und schwabbel, 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 schwabbel. Das Quecksilber. Hinten war ein Mikrofon, dann kam ein Röhrenverstärker und vorne kam das Bits dann gleich wieder rein. Man hatte quasi ein Schieberegister auf akustischer Basis. Die Bits sind dann immer so schön durch das Quecksilber gebabbert und wurden durch das Mikrofon und Lautsprecher verstärkt und refreshed. Gleiches Problem wie bei der Trommel. Man musste warten, bis das Bits, was man haben wollte, gerade zufällig hinten aus der Verzögerungsleitung rausfällt. Es hat ganz zuverlässig funktioniert, hat eine brauchbare Speicherdichte. Problem, wie gesagt, Latenzzeit. Es war relativ teuer, es war temperaturempfindlich und literweise Quecksilber. Und damals war man da noch nicht so empfindlich. Man hat insbesondere, Moment, man hat insbesondere später auch andere Medien als Quecksilber benutzt, zum Beispiel einen Stahldraht, einen Federstahldraht, die man als Torsionsfeder benutzt. Das heißt, man hat auch die Idee, Röhren zu benutzen. Das hier ist eine sogenannte Williams-Kilburn-Tube. Das war im Prinzip eine normale Radar-Bildröhre. Man hat festgestellt, wenn man hier vorne auf die Bildröhre irgendwo auf einen Punkt mit einem Elektronenstrahl drauf schießt, bildet sich eine kleine statische Ladung. Die bleibt vorne auf der Bildröhre hängen. Ähnliches Prinzip hat nachher Tektronics benutzt für diese Analogspeicherröhren. Der wichtige Punkt war, man konnte hier mit dem Elektronenstrahl gezielt irgendwo hinschießen, man hatte eine kleine Ladung aufgebracht, man konnte woanders hinschießen, man hatte dort eine Ladung, da hier hinschießen, man konnte mit dem Elektronenstrahl ja elektrostatisch sehr, sehr schnell ablenken, also man hatte im Prinzip einen wahlfreien Zugriff auf diese Punkte. Und je nachdem, ob an diesem Punkt eine statische Ladung aufgeschossen war oder nicht, konnte man einen Bit speichern oder man hat eben mit 1 oder 0 speichern. Hier vorne sieht man diese Klappe, mit einer Blechdetektor, mit einem Blechstreifen, die hat quasi eine Kondensatorplatte gebildet zur Bildröhre. Das Auslesen hat so funktioniert, wenn da irgendwo eine statische Ladung war, und man ist nochmal mit einem Elektronenstrahl quer drüber gestrichen, und durch den Elektronenstrahl, also ein fließender Strom, diese statische Ladung entladen. Wenn die entladen wurde, hat sich hier an diesem Blech, das dann vorgeklappt war, die Ladung geändert, das war ein Kondensator, das heißt, man hat aus diesem Kondensator einen kleinen Spannungsimpuls rausgekriegt. Dadurch konnte man das Ganze wieder auslesen. Bemerkbar ist an der Williams-Kilburn-Tube, dass sie in das Manchester Small Scale Experimental Machine gebaut wurde, verwendet wurde. Dieser ganze Computer wurde nur als Testmaschine für diese Williams-Kilburn-Tube gebaut. Das muss man sich überlegen, der ganze Computer nur eine Testmaschine für diese Speichertechnologie. So dringend war das Problem. auch bemerkenswert, diese MSSE war der allererste echte von Neumann-Rechner der Welt. Der springende Punkt bei der James Kilburn, das war die erste wirklich frei adressierbare RAM, Random Access Memory. Das Problem war nur, in der Praxis hat sich das Ganze als unzuverlässig erwiesen. Ähnlich ist die Selectron Tube. Da hat hier Ähnliches versucht. Man hat hier so Drähte in X- und Y-Richtung gespannt, in denen man dann einzelne Felder oder Punkte adressieren konnte, in denen man dann eine elektrostatische Ladung gespeichert hatte oder nicht. Hat man dran entwickelt, hat man versucht, hat leidlich funktioniert, aber im Endeffekt doch unzuverlässig.
Wie groß war das Ding ungefähr? Ist das jetzt Zungenröhre?
Nee, das war glaube ich eher so.
Ah, okay. Nur fürs Verhältnis.
Also ich glaube, die Modelle waren eher so und man wollte nachher irgendwo so rauskommen. Aber wie gesagt, man hat irgendwann mittendrin die Forschung abgebrochen, weil dann endlich. Hier sieht man, wie der Joniak-Rechner umgerüstet wird vom Williams-Kilburn-Tubes auf Kernspeicher. Hier sieht man, wie insgesamt 8 kräftige Männer den Kernspeicher in den Rechner hinein. Soweit ich das gesehen habe, war dieses Modul, was die da mit 8 Mann anheben, 4096 Wort zu je 40 Bit. Das, was ich gefunden habe, muss das um 55 gewesen sein. Der große Vorteil von Kernspeicher war eben die wahlfreie Adressierung. Man hatte keine Latenzzeiten und man konnte eine brauchbare Speicherdichte hinbekommen. Also es war ja auch ein Problem, die Größe von so einem Speicher hinzukriegen. Problem, wir wissen es wahrscheinlich alle, bis zuletzt in die 70er Jahre hinein wurde der Kernspeicher von Hand gefädelt. Das heißt, jedes einzelne Bit ist ein kleiner Kern und der muss auf Drähte aufgesponnen und gebogen werden. So, das war der erste Teil, jetzt kommt der zweite. Ein bisschen die physikalischen Grundlagen, einfach mal um das Verständnis zu bilden, wie so ein Kernspeicher überhaupt funktioniert. Das ist so ein Bild, wie man es sicherlich jeder aus der Schule kennt. Man hat in der Mitte diesen Startmagneten mit Nord- und Südpol. Dann stellt man sich vor, das magnetische Feld sieht aus wie Feldlinien, die am Nordpol austreten, sich dann durch den Raum herumwickeln bis zum Südpol, was man jetzt hier nicht sieht. Im Magneten laufen die Feldlinien weiter vom Südpol zum Nordpol und außen wieder heraus. Die magnetischen Feldlinien sind immer geschlossen. Das magnetische Feld ist ein Wirbelfeld. Die magnetischen Feldlinien gehen immer irgendwie rund. Das ist immer eine geschlossene Schleife. Das ist jetzt halt ein Permanentmagnet. Also ein Material, wie ein Magnet, das von sich aus magnetisch ist, ohne dass irgendwas von außen einwirkt. Genau das ist auch im Prinzip ein Ringkern, ein Ringkernspeicher. Das ist ein hartmagnetisches Material, das heißt, das Ding wird magnetisch. Man sieht das auch schön, wenn man mit so einem Kernspeichermodul rangeht mit einem Magnet, und wenn man mit dem Magnet über die Module, über die Kerne drüber fährt, dann sind wir so ein bisschen lose auf den Drähten, dann wackeln die hin und her, weil die vom Magneten angezogen werden.
Das ist Arbeitssprecher.
Nicht gut. Ja, man braucht da schon ein bisschen Feldstärke für. So. Das Problem ist, das ist magnetisch, wir haben aber einen elektrischen Rechner mit Strom. Das heißt, wir müssen irgendwie die Brücke schlagen vom Strom nach Magnetismus. Das hat zum Glück vor fast 200 Jahren Herr Oersted gefunden. Hier ist so ein Bild von einem, sag ich mal, Elektromagneten, also einem Elektrostabmagneten. Das ist ja einfach so einen aufgewickelten Draht. Und wenn durch diesen Draht Strom geleitet wird, dann entsteht ein magnetisches Feld. Der Stromfluss, der fließende Strom, erzeugt ein magnetisches Feld, genauso wie von einem Permanentmagneten. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, mit wenn Strom durchfließt im Schnitt, sieht man hier mal den Schnitt auf so einen Längsschnitt, auf so einen Magneten, Elektromagneten, da wo das Kreuz ist, fließt der Strom rein, da wo der Punkt ist, kommt der Strom raus. Und man sieht hier wieder Feldlinien, die immer so hier rund um die Leiter herumlaufen, in einer geschlossenen Schleife, hier oben sieht man zwar das war, weil hier sieht man schön, wie es hier immer rund geht. Dann sind hier zwei Dinge. Erstens, man kann durch Strom ein Magnetfeld erzeugen. Zweitens, was hier auch so ein bisschen angedeutet ist, wenn man mehrere Leiter nebeneinander legt, addiert sich das Magnetfeld der einzelnen Drähte. Das heißt, je mehr Drähte ich habe, umso mehr Magnetfeld kriege ich. Ganz wichtig für den Bau von Kernspeicher. Hier sieht man so einen einzelnen Draht. Der Strom fließt von plus nach minus, die technische Strommischung. Der Stromrichtungspfeil hier, der blaue, zeigt den Strich des Stroms. Dann sieht man, wie hier rot um den Leiter herum dieses ringförmige Magnetfeld entsteht. Das ist zuletzt deshalb, dass der Ringkern hat ein geschlossener ringförmiger Kern, der wurde ein Draht hindurchgesteckt. Das hat einfach um diese die naturgegebene Ausformung des Magnetfelds zu unterstützen. So, jetzt kommt das, worüber alle ethischen Studenten fluchen, die Maxwell'schen Gleichungen. Ein bisschen vereinfacht, unwesentlich vereinfacht. Wie ich eben schon gesagt habe, das magnetische Feld, die magnetische Feldstärke mit dem Formelzeichen H ist proportional dem Strom. Klar, je mehr Strom, umso mehr Magnetfeld. Und auch der Windungszahl N. Zwei Windungen erzeugen doppelt so viel Strom, doppelt so viel Magnetfeld wie eine Windung. Drei Windungen erzeugen dreimal so viel Magnetfeld wie eine Windung. Ganz wichtig für die Konstruktion oder für die Adressierung von Kernspeicher. Man muss wissen, Magnetfeld hängt ab vom Strom und von der Windungszahl. Die magnetische Flussdichte. Die magnetische Feldstärke ist im Prinzip das, was der Strom, der elektrische Strom erzeugt. Aber das, was wir als Wirkung des Magnetfelds sehen, hängt ab von der magnetischen Flussdichte. Alle Wirkungen, die ein Magnetfeld hat, hängen ab von der magnetischen Flussdichte. Diese magnetische Flussdichte ist proportional der Feldstärke. Es gibt hier den Faktor μ, so die Permeabilität, der einfach ein Faktor ist, mit dem ich die Feldstärke multipliziere und dann die Flussdichte zurückerhalte. Ganz wichtig, dieses μ ist eine Materialkonstante oder eine Materialeigenschaft. Dadurch kriege ich, durch dieses μ, das gibt uns quasi der Kern vor, das ist die Materialeigenschaft des Kerns. Also ob das ein weichmagnetisches Material ist, ein hartmagnetisches Material oder das Vakuum. Das heißt, das μ ist die Speichereigenschaft des Kerns an sich und als solcher. Wenn wir jetzt die Flussdichte haben, also eine magnetische Größe, wir haben ja einen elektronischen Rechner, wir müssen ja dann irgendwie wieder zurückkommen auf eine elektrische Größe. Dazu gibt es auch eine Maxwell-Gleichung, die lautet halt, die Spannung U ist gleich dB nach dT. Das heißt, wenn sich die magnetische Flussdichte ändert, nur dann, wenn sie sich ändert, wird eine Spannung induziert. Deshalb, klar, wenn man einen Generator hat, der Generator muss sich drehen. Durch das Drehen wird ein Magnet gedreht, das Magnetfeld ändert sich, weil der Magnet gedreht wird und dadurch wird eine Spannung induziert. Steht der Magnet beim Fahrraddynamo, ist das Licht aus. Das heißt, wir haben hier einen Zusammenhang von Spannung, vom Strom über magnetische Eigenschaften zur Spannung. Und in diesem Zusammenhang von Strom nach Spannung haben wir die Faktoren N, die Windungszahl, und μ als Materialkonstante, als Eigenschaft des Kerns. Wir kennen, viele von euch, die halt ein bisschen was von Elektrotechnik verstehen, kennen den Transformator. Der benutzt das gleiche Prinzip. Man hat einen veränderlichen Strom. Veränderlich, klar, es muss sich was ändern, damit man ein veränderliches Feld hat. Deshalb funktioniert der Transformator mit Wechselspannung oder Wechselstrom. Im Transformator geht Wechselstrom rein, der macht ein magnetisches Feld, das sich verändert. Das magnetische Feld hat einen magnetischen Fluss zur Folge, der sich ändert. Und sich ändernder magnetischer Fluss erzeugt eine Spannung. Hier ist mal so eine Prinzipschaltung, eine Prinzipskizze von einem Trafo. Im Prinzip ist ein Ringkern, in einem Ringkernspeicher auch ein Trafo. Aber auch eine X- und eine Primär- und eine Sekundärwicklung. Ganz entscheidend für die Funktionsweise vom Ringkernspeicher ist dieses Mikro als Materialkonstante des Kerns. Also wie, das Mikro ist eigentlich die Eigenschaft, die Speichereigenschaft des Ringkerns. Es gibt zum einen das Mikro-Null, das ist die sogenannte Vakuumpermeabilität. Also wenn man einfach Vakuum hat, dann ergibt sich ein linearer Zusammenhang zwischen Feldstärke und Flussdichte. Halt im Vakuum. Dann gibt es Materialien, Stoffe, die sind diamagnetisch. Ich glaube, Graphit zum Beispiel ist diamagnetisch. Da ist die Permeabilität ein bisschen kleiner als die Vakuumpermeabilität. Für uns vollkommen interessant. Es gibt Stoffe, die sind paramagnetisch, da ist die Permeabilität ein bisschen größer als die Vakuumpermeabilität. Linearer Zusammenhang, für uns vollkommen uninteressant. Für uns interessant ist dieses Mikro F. F wie ferromagnetisch. Also wie ein Eisenmaterial, Nickel, Kobalt. Hier haben wir den Effekt des Ferromagnetismus. Hier sehen wir Menschen, dass die Feldstärke schon relativ klein ist. Steigt die Flussdichte sehr, sehr stark an. Das ist eben genau der magnetische Effekt, den wir haben, wenn wir irgendwie einen Magneten haben und ein Stück Stahl und die beiden aneinander kleben bleiben. Man sieht, die geringe Änderung der Feldstärke erzeugt eine große Änderung der Flussdichte bis zu einem gewissen Punkt. Hier oben geht es ganz flach weiter. Da sagt man, das Material kommt in die Sättigung. Das ferromagnetische Material ist gesättigt. Es führt, man kann die Feldstärke weiter erhöhen, aber dieser Verstärkungseffekt des ferromagnetischen Materials kommt zum Erliegen. Das ist für uns auch noch später wichtig. Entscheidend ist für uns halt diese Eigenschaft, dass eine geringe Feldstärkeänderung schon eine große Änderung der Flussdichte zur Folge hat. Wie kommt das zustande? Ganz im allertiefsten Grunde ist das tiefste Quantenphysik. Ich glaube, das können wir im Rahmen dieses kleinen Vortrags uns mal ersparen. Ein ferromagnetisches Material besteht, ganz einfach ausgedrückt, aus winzig kleinen Magneten, sagen wir mal die Atome. Jedes Atom ist halt ein einzelner Magnet. Hier dargestellt durch die Pfeile. Jedes Atom ist so ein Pfeil. Es gibt so kleine Grüppchen von Atomen, die tun sich zusammen und richten sich immer alle in die gleiche Richtung aus. Und das nennt man Weiß'schen Bezirk. Also innerhalb eines Weiß'schen Bezirks stehen alle Magneten in die gleiche Richtung. Nach außen hin erscheint der Weiß'schen Magnet, Weiß'schen Bezirk als ein Magnet. Weiß'schen Magnet wird er ja überlagern. Im nicht magnetisierten Zustand stehen diese Weiß'schen Bezirke alle kreuz, quer, wild durcheinander. Effekt kennt man vielleicht auch, wenn man mehrere Magnete in eine Kiste wirft, die kleben zusammen. Aber nach außen hin gibt es kein Magnetfeld, weil die Magnetfelder heben sich ja gegenseitig auf. Das ist ja quasi zufällig verteilt und im Mittel heben sich die Magnetfelder alle gegenseitig auf. Im Grundzustand. Wenn man jetzt aber das ferromagnetische Material zum Beispiel als Kern in so einen Elektromagneten einfügt und man lässt einen Strom fließen, erzeugt man von außen ja ein magnetisches Feld. Wenn man von außen ein magnetisches Feld erzeugt, haben wir den dritten Fall hier, den mittleren Fall. So nach und nach kippt einer Weiß'scher Bezirk nach dem anderen in die von außen vorgegebene Vorzugsrichtung. Und das ist der Effekt des Ferromagnetismus. Ein von außen vorgegebenes Magnetfeld richtet die internen Weiß'schen Bezirke alle nach und nach aus, die kippen alle in die gleiche Richtung und führen dadurch zu einer Verstärkung des Magnetfeldes. Wenn das Magnetfeld nun stark genug ist, das von außen anliegt, sind irgendwann alle Weiß'schen Bezirke in die gleiche Richtung ausgerichtet und dann kommt dieser Verstärkungsfaktor, dieser Verstärkungseffekt zum Erliegen, weil ja schon alle Magnete ausgerichtet sind. Mehr als alle kann ich nicht ausrichten. Genau das ist der Effekt der Sättigung. Irgendwann ist das Material komplett ausgerichtet und dann fällt dieser Verstärkungsfaktor weg. Das werden wir nachher noch in einem Diagramm sehen. Und genau diesen hier. Das ist die berühmt-berüchtigte Hysterese-Kurve. Hier haben wir auf der X-Achse die Feldstärke und auf der Y-Achse die Flussdichte. Wenn wir jetzt ein magnetisch neutrales Material haben, ein ferromagnetisches Material, das nicht von selbst magnetisch ist, haben wir wieder den bekannten Effekt, ich erzeuge ein bisschen Feldstärke und es kommt gleich ziemlich viel Flussdichte zustande. Und kann dann das Material bis in die Sättigung hineinfallen, also bis zu Punkt D zum Beispiel. Beim hartmagnetischen Material habe ich einen folgenden Effekt. Wenn ich den Strom wieder abschalte, das äußere Magnetfeld wegnehme, verschwindet die Feldstärke, aber es bleibt immer noch Flussdichte übrig. Warum? Man hat diese weißen Bezirke alle ausgerichtet in eine Richtung und die bleiben einfach hängen, so wie sie stehen. Und erreichen dadurch, dass die Magnetisierung erhalten bleibt. Man kann den Strom abschalten, aber die Richtung, in die man vorher das Eisen magnetisiert hat, die bleibt erhalten, bleibt gespeichert im Material. Das ist die Speichereigenschaft des Ringmanns. Es wird hier wirklich die Magnetisierungsrichtung von einem Magneten durch elektrischen Strom gesetzt. Und das ist das Bit, das gespeichert wird. Man kann den elektrischen Strom abschalten, der Ringkern, das magnetische Material, speichert die magnetische Ausrichtung, die vor dem Abschalten des Stroms angelegt ist. Man kann so ein Material natürlich positiv und negativ magnetisieren, das heißt diese Kurve hier um den Ursprungspunkt symmetrisch. Nun folgender Effekt. Wenn man jetzt eine negative Feldstärke erzeugt, indem man einen negativen Strom durch den Ringkern leitet, dann heben sich die beiden Magnetfelder ja gegenseitig auf. Das heißt, man erzeugt zwar hier im Punkt G eine magnetische Feldstärke, aber die Flussdichte ist null. Weil das elektromagnetische Feld und das ferromagnetische Feld sich gerade gegenseitig aufheben. Der springende Punkt ist, und das ist ganz, ganz wichtig für das Verständnis von Kernspeichern, wenn man den Strom jetzt wieder abschaltet, hüpft das magnetische Material wieder zurück in den alten Zustand. Zurück in die positive Sättigungsmagnetisierung. Weil die magnetische Flussdichte ist hier ja null. Die ist nicht stark genug, um die ganzen Magnete wieder umkippen zu lassen. Das heißt, man muss, wenn man den Ringkern ummagnetisieren will, wirklich das Material komplett mit einem starken Strom vollkommen in die negative Sättigung treiben, um es wirklich komplett alle weißen Bezirke in dem Kern in die andere Richtung zu kippen. Erreicht man diese Mindestfeldstärke hier H nicht vollständig, man bleibt zum Beispiel irgendwo im Punkt G stehen, kippt das Ganze wieder in den alten Ursprungszustand zurück. Das heißt, es ist entscheidend, dass der Strom, das magnetische Feld, das man durch den Kern schickt, auch stark genug ist, um den Kern wirklich umkippen zu lassen. Und genau das sind die beiden Punkte, die man braucht, um jetzt in der Praxis einen Kernspeicher zu bauen. Erstens, diesen Speichereffekt des magnetischen Feldes, dass der Ringkern quasi merkt, in welche Richtung er vorher mal magnetisiert wurde. Und zweitens, dass das Magnetfeld durch den Kern eine bestimmte Mindestgröße erreichen muss, damit der Kern wirklich umkippt. Damit kommen wir jetzt zum zweiten Teil des Vortrags, oder zum dritten Teil des Vortrags. Ich habe einfach mal gegoogelt und habe recht schnell diese Website hier gefunden. www.coremorieshield.com. Das ist eine sehr schöne, gute Beschreibung, wie Kernspeicher funktioniert. Was dort halt fehlt, sind im Prinzip die ganzen Grundlagen, die ich bis jetzt erklärt habe. Also wenn man halt keine Ahnung von E-Technik hat, muss man sich das mühsam in der Wikipedia oder so zusammenklicken. Weshalb ich das jetzt halt hier auch genau in meinem Vortrag mal vorgestellt habe. Dass man einfach mal die physikalischen Grundlagen auch hat. Da gibt es auch ein PDF runterzuladen von diesem Core Memory Shield. Da ist hinten sind noch Quellenverweise drin. Da sind auch ein paar sehr gute URLs drin von Beschreibungen, wie Kernspeicher funktioniert. Wie das auch nachher in der Praxis genau umgesetzt wird. Wenn man sich dafür interessiert, sollte man da auch hineingehen. So. Kernspeicher. Wir haben also einen Kern. Die ganzen Bilder habe ich übrigens von diesem Core Memory Shield Webseite schamlos geklaut, weil die haben sehr schöne Bilder gemalt und man will das Rad ja nicht zweimal öffnen. Also man hat halt so einen Ringkern im Speicher drin, der ist in Natura, wenn er groß ist, 2 mm Durchmesser, das ist aber schon sehr groß. Die letzten Ringkerne waren deutlich unter 1 mm in der Größe. So, man sieht jetzt hier diesen Ringkern, der ist hier, wie man sehen kann an den Pfeilen, im Gegenuhrzeigersinn magnetisiert. Das ist das Magnetfeld, das magnetische Wirbelfeld geht hier gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt legen wir von außen ein schwaches magnetisches Feld an, das dem genau entgegenwirkt. Man sieht, das Feld im Kern und das Feld von außen, die heben sich ein bisschen gegenseitig auf, aber so wirklich zum Kippen reicht es nicht. Wenn ihr das Magnetfeld von außen wieder wegnehmt, haben wir wieder die alte Magnetisierung im Kern, wie wir sie auch vorher hatten. Das heißt, das Magnetfeld war zu schwach, um den Kern komplett umkippen zu lassen, also bleibt der Kern genau dort stehen, wo er auch vorher war. Der Strom war nicht groß genug. Jetzt wollen wir mal einen Kern ummagnetisieren. Wir fangen an, der Kern ist wieder gegen den Uhrzeigersinn magnetisiert. Jetzt erzeugen wir ein starkes magnetisches Feld, das im Uhrzeigersinn läuft. Und das ist so stark, dass es alle weißen Bezirke umkippen lässt. Und dann ist auch der ganze Kern ummagnetisiert und ist jetzt magnetisiert im Uhrzeigersinn. Also genau umgekehrt. Ich habe jetzt gesagt, wir legen von außen ein magnetisches Feld an. Wie erzeugen wir so ein magnetisches Feld? Eben durch den Strom. Hier ist jetzt mal dargestellt, in der Mitte ein Draht, durch den Strom fließt. Und wir sehen hier an der Pfeile, wie das Feld im Uhrzeigersinn um diesen Draht herumläuft. Also genauso, wie wir den Kern um den Draht angeordnet haben. Ein starker Strom erzeugt halt eben dann ein stärkeres Magnetfeld. Zweimal so großer Strom, zweimal so großes Magnetfeld. Strom fließt von unten nach oben. Ein kleiner Strom erzeugt ein kleines Magnetfeld. Ein großer Strom erzeugt ein großes Magnetfeld. Ganz wichtig, haben wir gelernt, der Ringkern braucht ein relativ starkes Feld, damit er wirklich komplett umkippt. Ein kleines, ein zu schwaches Feld macht dem Kern nichts aus. Der Kern behält seine Magnetisierungsrichtung bei, so wie er vorher war. Wenn der Strom zu schwach war. Wenn das Magnetfeld zu schwach war, ist der Strom nach vorne. So können wir jetzt mit einem Draht, der durch so einen Ringkern hindurchgeht, so eine Ummagnetisierung zum Beispiel durchgehen. Wir haben hier wieder den Kern. In der Mitte geht ein Draht durch. Der Kern ist gegen den Uhrzeigersinn magnetisiert. Jetzt schicken wir einen Strom durch den Draht, einen kräftigen Strom. Der erzeugt ein kräftiges Magnetfeld. Der Kern wird ummagnetisiert, sämtliche weißen Bezirke kippen. Und der Kern ist dann nachher im Uhrzeigersinn magnetisiert. Wenn wir den Strom wieder abschalten, die Magnetisierung bleibt im Kern gespeichert. Wir haben also, wie die Stromrichtung war, im Kern eingespeichert. Und der Kern ist dann unser Bit Speicherkapazität. Jetzt ist das Problem, wir können jetzt in den Kern hineinschreiben, nur wie lesen wir da wieder was raus? Wir können hier nicht in jeden Kern einen kleinen Luftspalt reinsehen und einen Hall-Sensor einfügen, mit dem wir die Magnetisierungsrichtung und Stärke ablesen können. Und da kommt die dritte Gleichung, die ich damals vorhin vorgestellt habe, zum Tragen. Wir können ja mit Magnetismus auch wieder eine Spannung erzeugen. Wir können eine Spannung induzieren durch magnetische Felder. Das heißt, wir brauchen im Kern nicht nur einen Draht, um das Magnetfeld zu erzeugen, zum Ummagnetisieren, sondern wir brauchen auch davon unabhängig einen zweiten Draht, um den Kern auszulesen. Das Auslesen ist tricky. Wie funktioniert es? Wir sehen hier wieder die Hysteresekurve von dem magnetischen Material. Wir haben hier auf der X-Achse die Feldstärke, also das, was der Strom erzeugt. Wir haben hier die Magnetisierung des Ringkerns. Im Ruhezustand ist der Kern positiv magnetisiert. Wir haben keinen Strom, also keine Feldstärke. Wir sind hier oben in dem Punkt BR+. Wenn wir jetzt einen negativen Stromimpuls durch diesen Kern durchschicken, steigt der Strom an, die Magnetisierung, die Flussdichte, die Feldstärke nimmt zu, die Flussdichte nimmt zu. Die Feldstärke wird schließlich so groß, dass der Kern in die negative Sättigung getrieben wird. Das heißt, der Kern wird ummagnetisiert, hier in diesem Fall, weil wir einen negativen Stromimpuls anlegen. Wir haben also eine Ummagnetisierung von positiver Flussdichte auf negative Flussdichte. Wie ich vorhin gesagt habe, in der Gleichung oder in der Ungleichung, die Spannung ist proportional der Flussdichteänderung pro Zeit. Und dieser Puls, dieser Schaltpuls, dauert ja eine gewisse Zeit. Wir haben eine große Flussdichteänderung in dieser Zeit. Das heißt, ein Lesedraht wird einen Spannungsimpuls induziert. Das sieht man hier unten, dieses Eckige ist der Schreibstromimpuls. Und hier, das ist dieser Spannungsimpuls, der im Lesedraht induziert wird, weil wir den Kern komplett von positiv auf negativ ummagnetisiert haben. Weil wir beim Ummagnetisieren die Flussdichte komplett von positiv auf negativ umgedreht haben. Wir haben eine große Flussdichteänderung. Große Flussdichteänderung bedeutet große Spannungsinduktion. Deshalb haben wir hier einen richtig schönen Spannungsfächer, der im Lesedraht induziert. Das heißt, um den Kernspeicher auszulesen, müssen wir was reinschreiben. Das Auslesen des Kernspeichers zerstört den Inhalt. Deshalb muss man beim Kernspeicher nach dem Auslesen sofort wieder das reinschreiben, was man ausgelesen hat. So, wir haben jetzt hier im Prinzip, sag ich mal, beispielhaft eine 1 rauslesen, weil wir hier einen Spannungsimpuls geklickt haben. Wie ist denn jetzt der andere Fall, wenn der Kern schon negativ magnetisiert war? Das sehen wir hier. Der Kern war schon magnetisiert, negativ magnetisiert. Wir sind hier im Punkt minus Br. Wir legen wieder einen Stromimpuls an, treiben den Kern in die negative Sättigung. Der Stromimpuls wird wieder abgeschaltet. Und die Magnetisierung fällt wieder zurück ins negative Maximum. Das heißt, eigentlich ändert sich im Kern nichts. Der Kern war vorher negativ magnetisiert. Wir haben wieder einen negativen Magnetisierungsimpuls draufgegeben. Aber weil er schon magnetisiert war, hat sich da nichts geändert. Wenn sich nichts ändert, ändert sich die Flussdichte nicht. Wenn sich die Flussdichte nicht ändert, haben wir keine Spannungsinduktion. Das heißt, wir sehen hier auf der Leseleitung nur so einen ganz kleinen Impuls, der durch den Schreibstrom erzeugt wird, aber keinen so ausgeprägten Höcker wie bei der kompletten Ummagnetisierung. Das heißt, wenn man einfach einen definierten Wert, wie zum Beispiel eine 1, in den Kern reinschreibt und man kriegt einen Spannungsimpuls raus, weiß man, vorher war eine 0 drin. Wenn man eine 1 reinschreibt und es kommt kein Spannungsimpuls raus, weiß man, vorher war eine 1 drin. So, jetzt können wir den Kernspeicher beschreiben, indem wir halt einen Strom von ausreichender Größe reinschießen. Wir können ihn auslesen, indem wir einfach wieder was reinschreiben und gucken, ob da eine Spannung induziert wird oder nicht. Problem ist, wenn wir jetzt so einen Kern haben, wir müssen ja einen negativen und positiven Strom in den Kern erzeugen. Wenn wir eine positive und negative Versorgungsspannung haben, brauchen wir dazu mindestens 2 Transistoren, um mal positive und negative Strom einschalten zu können. Ja, mit 2 Transistoren kann ich aber auch einen Flipflop bauen. Das ist viel schöner als ein Kernspeicher. Und das Ziel ist ja gerade, mit möglichst wenig Transistoren möglichst viele Kerne anzusteuern. Klassisches Lösungsverfahren, man macht eine Matrix. Weil hier habe ich zum Beispiel so eine 4x4 Matrix und da habe ich eben genau den Effekt, Ströme treiben, muss ich nur durch die X und Y drehen. Die Anzahl der Kerne hängt aber quadratisch von der Anzahl der X und Y Leitungen ab. Das heißt, je mehr X und Y Leitungen habe, steigt die Anzahl der Speicherdichte quadratisch. Wenn ich dann irgendwann, ich glaube bei 5 oder 6 X und Y Drähten bin, kann ich schon mit sehr wenigen Transistoren mehrere hundert Kerne ansteuern. Oder? Ja, 4, 16, fast 100 bei mir. Es gibt dann verschiedene Konfigurationen. So, das Problem ist jetzt aber, ich will also so eine Matrix bauen, irgendwie eine Matrix mit möglichst wenig Treiberaufwand, möglichst viele Kerne ansteuern zu können. Und jetzt kommt die Sache mit der Windungszahl N zum Tragen. Um einen Kern ummagnetisieren zu können, brauchen wir halt ein magnetisches Feld von einer bestimmten Stärke. Die Stärke des Feldes hängt ab von der Höhe des Stromes und der Windungszahl, also wie viele Drähte sind es, die Magnetfeld erzeugen. hier in dieser Matrix sehen wir, hier wird jetzt hier ein Strom getrieben auf dieser X-Leitung und hier auf dieser Y-Leitung. Und dieser Strom ist genau so eingestellt, dass er gerade halb so groß ist, um den Kern kippen zu lassen. Wie ich vorhin gesagt habe, ein Strom, der nur halb so groß ist, reicht nicht, um den Kern zum Kippen zu bringen. Das heißt, alle Kerne, die auf diesem Draht aufgefädelt sind, sehen, wie dieser hier, nur den halben Strom. Der halbe Strom reicht nicht, um den Kern kippen zu lassen. Das heißt, wenn ich den Strom wieder abschalte, bleibt die Speicherinformation in diesem Kern genauso gespeichert, wie auch vorher war. Auch hier dieser Kern sieht nur einen halben Strom. Wenn der Strom abgeschaltet wird, kippt der Kern wieder genau dorthin, wo er vorher war. Nur hier im Kreuzungspunkt, da passiert es. Dort, wo sich X und Y-Draht kreuzen, wo ich gleichzeitig von X und Y einen Stromimpuls durch den Kern jage, dort überlagern sich die beiden Magnetfelder der beiden X- und Y-Strompulsen. Zwei Windungen bedeutet doppelt so starkes Magnetfeld. Doppelt so starkes Magnetfeld heißt, der Kern kippt. Weil hier das Magnetfeld stark genug ist, um den Kern kippen zu lassen. Durch diesen Trick mit der halben Strom in der Matrix, sodass ich halt immer zwei Drähte brauche, um einen Kern zum Kippen zu bringen, kann ich so eine Ringkernmatrix kernweise ansteuern. Wenn angesteuert oder umgestaltet wird immer nur genau der Kern im Kreuzungspunkt der beiden Drähte, die einen Stromimpuls führen. So funktioniert nun also die Adressierung von so einem Kern in so einer Kernspeichermatrix. Wie gesagt, der Zusammenhang von Ansteuerdrähten und Kernen in der Matrix ist quadratisch. Ich kann also mit sehr wenigen Transistoren, die ja teuer sind und auch Platz brauchen, sehr, sehr viele Kerne ansteuern. Die Kernspeichermodule, die ich draußen habe zum Beispiel, haben 64 mal 64 Kerne in einer Matrix. Es gibt noch einen zweiten Trick, wie man noch mehr Transistoren sparen kann. Hier sieht man einen Kern, der ist in diese Richtung magnetisiert. Wir haben hier einen Strom in die Richtung, einen Strom in die Richtung. Die Ströme durch den Kern addieren sich, der Kern wird ummagnetisiert. Wir haben hier wieder den Kern und treiben jetzt die Ströme in genau die andere Richtung, weil die Ströme addieren sich, der Kern wird ummagnetisiert. Jetzt haben wir hier aber diesen Effekt. Wir treiben einen Strom von so durch den Kern, dass die beiden Stromimpulse auf den Drähten sich gegenseitig auslöschen. Das heißt, die Ströme addieren sich nicht, die Magnetfelder der Ströme addieren sich nicht, sondern sie sind gegenläufig. Das Magnetfeld der beiden Drähte löscht sich gegenseitig aus. Das heißt, obwohl da zwei Stromimpulse kommen, entsteht gar kein Magnetfeld und damit schert sich dieser Magnetkern nicht darum, was da an Strom abgeht, weil er sieht ja gar kein Magnetfeld. Genauso, wenn ich wieder die Stromrichtung beide umkehre, hier haben wir wieder den Effekt, dass sich die Ströme, Magnetfelder der Ströme gegenseitig aufheben. Und der Kern sieht kein Magnetfeld, wenn der Kern kein Magnetfeld sieht, der hält da seine Information bei. Das kann man solchermaßen ausnutzen. Man hat hier einen X-Draht und einen Y-Draht, der so U-förmig durch zwei Kerne gebogen ist. Wenn ich jetzt beide Ströme positiv teile, wird der erste Kern ummagnetisiert. Wenn ich beide Ströme negativ treibe, wird der erste Kern in die andere Richtung ummagnetisiert. Wenn ich jetzt einen Strom positiv und den anderen negativ treibe, wird der zweite Kern ummagnetisiert. Und wenn ich einen negativ und einen positiv trage, auch wieder der zweite Kern in die andere Richtung. Ist ja eigentlich auch ganz klar, ich habe zwei Ströme. Und jeden Strom kann ich zwei Richtungen steuern. Das heißt, 2 hoch 2 gleich 4. Ich habe 4 Richtungen für die Stromrichtung, oder 4 Möglichkeiten für die Stromrichtung. Und um 4 Richtungen oder 4 Möglichkeiten, 4 Kombinationen zu speichern, brauche ich 2 Bit. Das heißt, mit 4 Stromrichtungen kann ich 2 Bit, also 2 Kerne ansteuern. Hier sieht man das Ganze mal in so einer 4x8 Matrix mit diesem gegenseitigen Feldauslöschungstrick. Wie das gefährdet wird, prinzipiell, man hat halt wie gesagt eine Reihe, vier Reihen X-Drähte und U-förmig gebogen die Y-Drähte. Und durch diesen gegenseitig Auslöschungstrick können wir halt die Anzahl der Kerne nochmal verdoppeln. Das heißt, ich habe mit einer 4x4 Matrix, kann ich nicht nur 16, sondern 32 Kerne ansteuern. Was man hier auch sieht, ist die Sense-Loop. Wie ich auch vorhin gesagt habe, um den Kern auszulesen, muss ich ihn ummagnetisieren in eine bestimmte Richtung. Und dadurch wird ein Spannungsimpuls erzeugt. Das heißt, wenn ich den Kernspeicher auslesen will, muss ich den Kernspeicher beschreiben und dabei gucken, wird ein Spannungsimpuls induziert oder wird er nicht induziert. Dazu brauche ich natürlich auch wieder eine extra Leitung, quasi die Sekundärleitung, die Sekundärbindung von einem Trafo. Und das macht diese Sense-Leitung. Das ist die Leseleitung, in der der Leseimpuls dann induziert wird. Und diese muss man so in 45 Grad Diagonalen fädeln, weil wenn man die Sense-Leitung parallel zu den XY-Drähten führen würde, würde ja der Strom in den XY-Drähten in der Sense-Leitung einen Störimpuls erzeugen. Und das will man nicht. Deshalb will man möglichst wenig magnetische Kopplung zwischen den Schreiblesedrähten und dem Sense-Draht. Man will die Kopplung ja nur genau dort haben, wo die Kerne sind. Deshalb kreuzen sich diese Sens- und XY-Drähte immer nur im Kern. Jetzt haben wir noch ein Problem. Wir können jetzt in so einer Matrix genau einen Kern adressieren, durch X- und Y-Draht. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel einen 16-Bit-Rechner haben, der will 16-Bit auf einmal, nicht ein Bit. Was macht man also? Man nimmt einfach von diesen Matrizen 16 und stapelt die übereinander. Das heißt, für jedes Bit, das im Wort der Maschine vorhanden ist, hat man eine Matrix und diese Matrizen werden alle übereinander gestapelt. Die Schreiblesestromleitungen werden dann einfach von oben nach unten in einem Meander durch alle Stapel hindurch gefädelt. Das heißt, der Schreiblesestrom fließt quasi in einer Schlangenlinie durch alle Stapel hindurch. Man kann also mit einem Schreibleseimpulsgenerator den gesamten Stapel betreiben. Nochmal Transistoren gespart. Problem, man will ja, wenn man ein Wort hineinschreibt, manche Bits in dem Wort mit 0 beschreiben, manche Bits mit 1 beschreiben. Wenn ich jetzt aber den ganzen Stapel mit den gleichen Schreibleseleitungen, den gleichen Schreibpulsgeneratoren betreibe, kann ich ja überall immer nur die gleiche Magnetisierung hineinschreiben, weil ja alles durch den gleichen Strom angetrieben wird. Deshalb braucht man in so einer Coreplay noch die Z-Leitung. Es funktioniert eigentlich ganz einfach so. Man legt an den gesamten Core-Stack einen Spannungsimpuls an, oder einen Stromimpuls, der eine 1 reinschreibt. Das heißt, alle Bits im gesamten Core-Stack würden auf 1 geschrieben werden. Nur dort, wo man eine 0 reinschreiben will, erzeugt man in genau dieser einen, nur dieser einen Coreplane im Z-Draht gleichzeitig auch wieder einen Stromimpuls. Und der Z-Draht läuft genau umgekehrt wie der X-Draht. Das heißt, dort, wo man den Z-Impuls auf die eine Plane gibt, wird das Magnetfeld von einem Draht wieder ausgelöscht und die Magnetisierung des Kernes wird nicht gekippt. Und weil durch den vorherigen Lesevorgang eine 0 drin steht, bleibt eine 0 drin stehen. Und es wird nicht mehr eine 1 hingeschrieben. Das heißt, man braucht zum Ansteuern, zum Schreiben pro Plane einfach nur nochmal einen Stromtreiber. Weil die aufwendige Ansteuerung dieser X- und Y-Drähte, von denen man ja relativ viele hat, braucht man pro gesamten Stack nur einmal. Pro Plane einen Leseverstärker und, wie gesagt, nochmal einen Z-Erzeuger. Und damit kann man halt eine dreidimensionale Struktur aufbauen und durch das dreidimensionale Verhalten natürlich dann hat man ein kubisches Verhältnis von XY und Z treten zur Speicherkapazität. Dadurch kann man halt sehr, sehr viele Kerne mit relativ wenig Transistoren anstellen. Hier sieht man zum Beispiel so eine beispielhafte Anstellschaltung, die man es damals benutzt hat, mit diskreten Transistoren. Will ich jetzt hier im Rahmen des Vortrags nicht weiter darauf eingehen, einfach nur mal hier so als Beispiel übernommen. Das habe ich auch aus diesem Core Memory Shield PDF bzw. Webseite einfach mal schamlos rausgekauft. Hier sieht man halt auch so ein bisschen schaltungstechnische Tricks. Wir sehen hier vier X-Drähte und wir können diese vier X-Drähte mit insgesamt nur 8 Transistoren ansteuern. Klar, wenn man noch mehr X- und Y-Drähte hat, kann man das besser skalieren. Das heißt, man kann nochmal durch ein paar schaltungstechnische Tricks hier, wie diese Dioden, nochmal ein paar mehr Transistoren sparen und mehr Kerne pro Transistor. Leseverstärker. Hier sehen wir mal so einen Leseimpuls, der von einem Kern erzeugt wird. Wir sehen hier am Anfang nur so einen kleinen Hubbel, da wird der Schreibstrom eingeschaltet. Wir sehen am Ende so einen kleinen negativen Hubbel, da wird der Schreibstrom wieder ausgeschaltet. Und diese gesamte Zykluszeit von so einem Schreibvorgang sind etwa 2 Mikrosekunden. Das heißt also 500 kHz Taktfrequenz im Prinzip. Wie wir hier sehen, dieser Lesepuls ist ganz flach. Ganz offensichtlich wurde der Kern nicht ummagnetisiert. Nicht ummagnetisiert heißt keine Flussstärke, Flussdichteänderung, keine Flussdichteänderung, keine Spannung. Wir haben hier also einen relativ flachen Verlauf. Wenn sich die Flussdichte ändert, weil der Kern ummagnetisiert wurde, sieht das Ganze so aus. Da kommt dann so ein kleiner Hubbel raus. Man muss jetzt hier also zum einen mal feststellen, eine Schaltschwelle festlegen. Und man sagt so, ja, das ist jetzt die Schwelle. Wenn die Schwelle überschritten wird, dann war es jetzt wirklich eine Ummagnetisierung. Und wenn es unter der Schwelle drunter bleibt, dann war es nur irgendwie ein Störimpuls aus der Elektronik. Also das Erste, was man bei dem Kernspeicher tunen muss, ist diese Schaltschwelle, diese Mindestschwelle, die der Leseimpuls überschreiten muss, damit eine 1 detektiert wird. Das Zweite, man sieht es hier leider nicht gut zu lesen, man hat ja am Anfang und am Ende von so einem Schreibvorgang diese Störimpulse durch das Ein- und Ausschalten des Lesestroms. Diese will man natürlich nicht haben, dass die irgendwie die Fehldetektion im Schreibleseverstärker durch diese Leseschwelle verursachen. Das heißt, man muss auch noch das ausgelesene Signal hier in einem Latch speichern. Und das Taktsignal für das Latch muss auch noch ein bisschen verzögert sein hinter das Einschalten des Schreiblesestroms, damit das Einschalten des Schreiblesestroms, der Puls durch das Einschalten des Schreiblesestroms nicht zu einer Fehlauslösung von diesem Latch kommt. Man muss also noch eine kleine RC-Konstante einfügen, bis man das Latch scharf schaltet. Hier ist zum Beispiel so ein Leseverstärker angegeben, das ist schon hochmoderne integrierte Technik mit Komparatoren, ja, ist im Prinzip ein Operationsverstärker, das ist also schon Ende 60er Jahre, 70er Jahre Technik, also das ist schon hochmodern. Ist im Prinzip einfach ein Differenzverstärker, der sowohl negative als auch positive Ummagnetisierungspulse detektiert und das Ganze dann über einen XOR-Gatter das tatsächliche Lesesignalbild. Und hier hinten dran an diesem Out, da käme dann halt das D-Latch, das dann halt das eigentliche gelesene Signal speichern würde. Wie gesagt, will ich nicht weiter darauf eingehen. Hier sieht man das fertige Ding, das ich da mal gefunden habe. Also diese, ich glaube, Briten sind, da haben wir wirklich ein Kernspeichermodul für ein Arduino-Board gebaut. Man sieht hier ganz unten noch so den Ansatz vom Arduino-Board. Da ist ein Shield drauf, die Ansteuerelektronik. Und da ist da noch eine Platine draufgesetzt mit dem eigentlichen Kernspeicher, wie man vorhin in diesem Prinzip Verdrahtungsbahn gesehen hat. 4x8, also 32 Bit Kernspeicher für ein Arduino. Die haben sich also wirklich richtig schön Mühe gemacht, das Ganze auszuklamüsern, auszumessen, zu kalibrieren. Haben auch Langzeittests gemacht, Das ist wirklich sehr schön sauber aufgebaut. Ich kann dann nur dazu raten, sich das mal anzugucken.
Ja. Wo wollen Sie die Rig gerne hergeben?
Wahrscheinlich genauso wie ich aus irgendeinem anderen alten Linkern-Speicher ausgebaut.
Ebay.
Diese Linkern gibt es nicht mehr.
Ebay. Ich habe erst eine Ebay welche gekauft.
Ja. Noch eine Seitenbemerkung. Sogenanntes Kernspeicher-ROM oder Rogue Memory. Sieht ähnlich aus wie Kernspeicher, hat aber eigentlich nichts mit Kernspeicher zu tun. Beim Kernspeicher geht es ja wirklich darum, dass jeder Kern ein mit Speicherkapazität ist und dass es ein Schreib-Lese-Speicher ist. Dieses Core-Rope Memory ist ein ROM. Also ein reiner Lesespeicher. Und die Ringkerne, sieht sie hier, vier Stück, sind auch weichmagnetisch. Das heißt, die haben keine Hysterese. Die haben keine Speichereigenschaft, kein Gedächtnis, kein magnetisches Gedächtnis. Und die Funktion ist hier auch eigentlich von hier umgekehrt. Eigentlich nicht. Man erzeugt hier, man hat relativ große Ringkerne, manchmal sind das auch U-Kerne mit Schenkeln, die man abmachen, aufklappen kann. Und der Witz ist einfach, der man fädelt Drähte durch den Ringkern durch, das ist eine 1, oder am Ringkern vorbei, das ist eine 0. Für jede Adresse im Speicher gibt es einen Draht. Wenn man jetzt eine Adresse auslesen will, gibt man durch diesen einen Draht einen Stromimpuls. Dann wird in allen Kernen ein Spannungsimpuls induziert, aber nur in den Kernen, wo der Draht durch den Kern durchgeht. Wenn der Draht am Kern vorbeigefädelt wurde, wird kein Spannungsimpuls induziert, das heißt 0. Dadurch kann man durch Verlegen des Drahtes, wie der Draht verlegt ist, Nullen oder Einsen einprogrammieren. Und für jede Adresse braucht man einen Draht. Das heißt, für 1 Kilobyte Speicher braucht man 8 Kerne und 1024 Drähte. Die muss man alle richtig fädeln. Das war halt einfach, hat man gesagt, mit Kernspeicher an sich und als solcher, als Arbeitsspeicher nichts zu tun. Das war quasi nur eine äquivalente Technik, wie man quasi nur Lesespeicher aufbauen kann. Anwendung fand sowas zum Beispiel als Programmspeicher im Apollo Guidance Computer, also dem Steuercomputer der Apollo-Raumkapsel. Das Ende. Das Kernspeicher sind auch meines Vortrags jetzt, das Ende des Kernspeichers kam so Anfang, Mitte der 70er Jahre. Da kam insbesondere Intel mit den ersten DRAM-Chips auf den Markt. Die waren anfangs auch noch so ein bisschen komisch, haben komische Versorgungsspannungen gebraucht. Dann innerhalb weniger Jahre war der MOS-Speicher, wie man es damals nannte, so billig, hatte so eine große Zuverlässigkeit, eine hohe Speicherdichte und auch vom Stromverbrauch her akzeptabel, dass keiner mehr Kernspeicher gelebt hat. Geblieben sind aus der Ära noch solche Begriffe wie Core-Dump oder In-Core, weil Core war damals einfach das Synonym für Arbeitsspeicher. Da hat man nicht RAM gesagt, da hat man Core gesagt. Also ein RAM-Dump, Arbeitsspeicher-Dump, war dann halt eben ein Core-Dump, deshalb heißt der Core-Dump heute eben noch Core-Dump. Projekt, das ist das, was ich ausstelle, ist eine ganz primitive Ansteuerschaltung für, ich habe jetzt mal 4 Kerne genommen. Ziel von meiner Ansteuerung war einfach nur, sag ich mal, diese Schreib-Lese-Ströme mal auf dem Oszilloskop darzustellen und anzuzeigen. Also wie die Briten das gemacht haben, diesen Core-Memory-Sheet, dass die ganze Auswerte-Elektronik mit den Zeitglied und den Komparatoren gemacht haben, das habe ich mir komplett gespart. Weil es mir eigentlich einfach wirklich nur darum ging, auf dem Oszilloskop die Ströme sichtbar zu machen, dass man wirklich mal sieht, wie die Stromimpulse aussehen. Das war's.
Ich will dir sehr offiziell zu Protokoll geben, dass du unfair bist. Du nimmst mir jede Chance, dich irgendwie anzutreiben, Schluss zu machen, wenn du einfach Schluss machst, wenn ich reinkomme. Danke für den Vortrag. Nachdem ich die Technikgrößen schon kenne, kann ich mir vorstellen, wie gut er angekommen ist.